Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich jetzt bei uns im Studio unseren Gast Harald Philipp. Er ist Bike-Bergsteiger, so rum kann man das drehen. Hallo, schön, dass du da bist.
Mahlzeit,
ja, Frühstück gab's schon.
Ja, wunderbar.
Heute kein Gipfel. Wie wird man eigentlich Bike-Bergsteiger? Drehst du es auch immer?
Dass ich es immer verwechsel. Na, ich kriege den Begriff inzwischen schon hin. Ich mache das ja auch nicht seit gestern. Also das hat sich eigentlich mit der Zeit entwickelt vom bergsportlichen Hintergrund. Also ich bin früher sehr viel klettern gewesen, Skitouren gehen und derartiges. Und dann ist das Mountainbiken als Disziplin dazugekommen und irgendwie wuchs das beides so zusammen.
Und was macht man da dann genau?
Also ich bin Mountainbiker, der quasi ein Stück weiter hoch auf den Berg geht als normal. Wir radeln Forstwege hoch und dann, wenn die vorbei sind, dann nehmen wir das Rad auf den Rücken, auf die Schultern, tragen das dann ganz hoch bis auf den Gipfel und fahren dann nachher auf schmalen Wegen, steigen hier wieder hinunter den Berg.
Und ist es nie gefährlich?
Doch.
Wie schätzt du die Gefahr dann ein? Wo kannst du fahren, wo nicht? Weil testen kannst du ja oft... Dann eigentlich nicht, das musst du erkennen, oder?
Das früher haben wir sehr viel ausprobiert. Also da sind wir dann wirklich hergegangen und haben einzelne Sektionen ausgetüftelt, haben uns auch gegenseitig dabei gesichert, so wirklich, dass dann quasi einer ist dann auf dem Fahrrad und fährt dann in Schrittgeschwindigkeit runter, während drei andere ihn dabei sichern. Und das haben wir dann aber aus dieser Lernphase, sage ich mal, sind wir inzwischen raus. Und dann hat man da sehr viel intuitiv dann im Gefühl nachhand. Also wenn ich jetzt heute so einen Trail runterfahre, dann habe ich das aus dem Bauch raus eigentlich schon meistens im Blick, ob eine Sektion geht oder nicht und ob es Spaß macht oder nicht.
Was geht alles und was geht nicht? Woran erkennst du das dann?
Ich würde sagen, die meisten Sachen, wo man beim Zu-Fuß-Gehen die Hände nicht dazu nehmen muss, sind auch mit dem Fahrrad fahrbar.
Also quasi mit, wenn du dann irgendwann mal ein Seil und so brauchst, dann hast du eh keine Chance mehr.
Ja, Radfahren an der Leine, das ist für mich persönlich, glaube ich, kein Thema mehr. Also da hört dann die eigene Sinnhaftigkeit auf. Das muss jeder für sich selber, glaube ich, irgendwo abgrenzen. Aber für mich ist angeseilt Radfahren nichts mehr.
Und aber eine Steile, die nicht gehen würde, das ist nicht der Grund, sondern eher dann, was weiß ich, die steinernen Brocken, die im Weg liegen oder...
Ja, diese Wege, die wir da oben befahren, die sind ja jetzt gar nicht wirklich für Fahrräder gedacht. Also so ein Fahrrad, das ist ein rund anderthalb Meter langes Fahrzeug und die Wege, die wir da im Hochgebirge befahren, die kommen oftmals von Jagdhintergründen, also oftmals sind es Jägersteige, Wege für Esel oder auch Kriegswege. Und die haben dann auch ganz andere Hindernisse drin, als man das eigentlich jetzt für ein Fahrrad erwarten würde. Vieles Spitzkehren, vieles sind Stufen und Absätze und da haben wir dann schon unsere eigenen Techniken, um die zu überwinden. Die eigene Steilheit selber ist oftmals nicht das Problem, sondern immer nur der Übergang in die Steilheit hinein und aus der Steilheit heraus. Also quasi beim Reinfahren kann man sich eventuell überschlagen, wenn man da irgendwo dran hängen bleibt. Und beim Rausfahren hat man öfters mal ein bisschen mehr Tempo, da muss halt der Auslauf frei sein. Aber die eigene Steilheit selber, da gibt es theoretisch, kann man da auch senkrecht fahren.
Und der Einsatz der Bremse muss dann natürlich auch wohl dosiert sein.
Ja, Bremse ist durchaus nicht unwichtig bei der ganzen Geschichte. Gerade auch bei solchen Manövern wie also diese Spitzkehren. Müsst ihr das vorstellen, das sind einfach Spitzkehre macht man für Wanderer, damit die eine Steilheit überwinden können. Das ist eine ganz enge Kurve und um die mit dem Fahrrad durchzukommen, fahren wir die auf dem Vorderrad durch. Also da ist der Bremseinsatz ganz wichtig. Neigt man das Rad rein, zieht die Bremse, hebt das Hinterrad hoch und dann zieht man das rum, damit man da überhaupt dieses lange Gefährt-Fahrrad um so ein enges Ding rumbekommt.
Spezielle Technik, ja?
Ja.
Über lange Zeit ausgetüftelt dann oder...
Die Hinterradversetzgeschichte habe ich mir abgeschaut von einem Kollegen vom Pico, also das war 15 Jahre her inzwischen schon, der hat diese ganze Disziplin eigentlich mehr oder weniger entwickelt und bei ihm habe ich das erste Mal gesehen und da war mir schon bekannt, okay, Spitzkehren sind massive Probleme, da hakelt es immer dran und dann sehe ich plötzlich bei ihm die Lösung für die ganze Geschichte und dann war klar, das muss ich auch lernen. Und dann habe ich es inzwischen, glaube ich, auch ein Stück weiterentwickelt noch.
Aber wenn es ein schotteriger Weg ist, kannst du dann auch noch
Ja, wunderbar. Du musst dir vorstellen, das geht sogar oftmals besser, weil wenn du wenn du dein komplettes Körpergewicht auf einem Rad hast, dann hat das viel mehr Grip. Dann verteilt sich der Grip nicht auf zwei Räder, sondern auf das eine einzelne Rad. Und dann kannst du da sehr viel sauberer, gerade im rutschigen Schotter und über fieses Zeugs fahren, wenn du nur auf dem Vorderrad fährst.
Und die Spitzkehre abzukürzen dann?
Das wäre nicht schön. Weil ich habe eine gewisse, oder wir haben, also alle, auch die anderen, die das machen, wir haben eine gewisse Vorliebe für Wege und ein Weg hat auch eine wunderschöne Ästhetik, und wenn wir da als Radfahrer anfangen würden, die abzukürzen, dann machen wir den Weg kaputt, dann zerstören wir eigentlich genau das, was da oben so eine Faszination erzeugt, und nehmen uns ja auch gerade die Herausforderung weg, die das so spannend macht, da hinzukommen.
Also euch geht es darum, dann auch den ganzen Weg, so wie er da vor euch liegt, auch auszufahren.
Ganz genau, ganz genau. Also da ist Abkürzen wäre da ein bisschen zu simpel.
Also da geht es dann wirklich auch um die Schwierigkeit, ja?
Klar, das ist eine ganz große Herausforderung. Also wir haben, es hat ganz viele Motive. Schon der Aufstieg an sich ist eine sehr spannende Sache, weil wir quasi wie Wanderer auf den Berg hinaufgehen. Und die Wanderer, die haben es dann meistens immer ein bisschen blöd, weil wenn der Gipfel erreicht ist, dann ist das Highlight erreicht und den Rest des Tages ist dann das grausige Runtergehen, was für die Knie auch noch nicht gut ist. Und da haben wir quasi diese zweite Welt. Also nach der Welt des Wanderns haben wir dann die Welt des Mountainbikers, des Sportlers, und da haben wir dann gerade mit dieser Faszination von schwierigen Stellen zu fahren und auch teilweise schnelle Stellen. Das muss nicht immer schwierig sein, grundsätzlich mit so einem Weg zu spielen, mit so einem Weg zu arbeiten.
Auch mal darüber nachgedacht, hochzufahren?
Ja, so weit wie es geht machen wir das schon, aber ich will mir nicht die Lunge aus dem Leib kotzen.
Also das ist dann schon, da geht es dann wirklich an die absolute Grenze, körperliche.
Würde ich gar nicht sagen. Wir sind alle eher eigentlich Genießer als Sportler. Also es gibt immer Leute, die sagen, ihr seid ja Sportler, ihr seid ja verrückt. Aber so sehe ich das gar nicht. Wir machen, glaube ich, mehr Pausen als die meisten anderen Leute, sind auch teilweise weder hoch noch runter viel schneller als die Wandersleute. Wir haben einfach nur unsere eigene Perspektive dran. Also da geht es nicht drum, einen Wettkampf einzugehen mit sich selber oder gegeneinander oder auch gegen den Berg. Das haben wir eigentlich gar nicht. Das ist ein gemeinsam erlebtes Abenteuer.
Da geht gar nicht um Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit so insoweit, dass es halt einem Spaß zuträglich ist, aber es geht nicht darum, einen Rekord zu brechen oder gegen eine Uhr zu fahren.
Also ganz klare Abgrenzung zu Sachen wie Downhill oder so. Auch,
ganz ja? Klar, ganz klar. Das sind Wettkampfdisziplinen und da geht es halt wirklich darum, okay, ich starte oben und klick, Uhr läuft und klick, je schneller ich war, desto besser war das. Und bei uns ist es eigentlich umso besser, je kompletter das Abenteuer war. Also unsere Touren fangen ja auch schon lange vor der eigentlichen Fahrt an, damit, dass man auf einer Karte recherchiert im Internet, sich Wegbeschreibungen von Wanderern anschaut und aufgrund dessen sich so eine Art Plan erstellt und den dann durchzieht. Also es ist ein sehr komplettes Abenteuer und das macht die Faszination aus, in keinster Weise, dass man da jetzt irgendwo ein Rädchen stellt, um noch schneller zu fahren.
Also auch nicht so, dass du mal eine Strecke ein zweites Mal fährst und dann guckst?
Das kommt schon vor. Es gibt schon Wege, auf denen, die man öfters fährt, aber nicht unbedingt, um schneller zu fahren, sondern eher, um dann den Spaß nochmal zu haben oder um auch eine etwas schwierigere Stelle zu fahren oder so. Das haben wir schon. Eher in Richtung schwierigere Stellen fahren als in Richtung schneller.
Welche Techniken gehören noch dazu? Du hast gerade gesagt, das auf dem Vorderrad die Spitzkehre zu fahren. Was gibt es noch? Quasi nur bei euch?
Also diese die Hinterradversetzgeschichte ist schon sehr typisch, sehr speziell. Die eröffnet überhaupt erst den ganzen Horizont, so etwas zu machen. Wenn man das nicht kann, kommt man über keine einzige Spitzkehre rum, kann keinen alpinen Weg fahren. Aber was dann schon auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, sind steile Absätze, Stufen. Da gibt es auch ein paar spezielle Techniken, ein paar Tricks, wie man die einfach geschmeidig überwinden kann und grundsätzlich immer auch langsam und stabil und kontrolliert zu fahren, ist bei uns ganz, ganz wichtig.
Weil so ins Kippen kommen kann ja dann schnell auch mal, da sind ja Abgründe dann auch oft, oder?
Absolut.
Hochgebirge?
Absolut, also das Fahren am Abgrund ist ein Thema, was einem schon, also oftmals sagen mir Leute, sie haben Angst, wenn sie die Bilder sehen von uns und wie kann man denn sowas machen? Da an solchen Abgründen entlang zu fahren. Und ich finde das aber selber immer ganz spannend, weil wenn, ich nenne das digitale Fehlertoleranz. Du kannst quasi, es gibt einen 1, dass du es fahren kannst, oder es gibt einen 0, dass du eigentlich, dass da gar keine Option mehr wäre, es würdest abstürzen. Und diese Entscheidung dann zu treffen, ja, ich kann das fahren, weil ich mir bewusst bin, dass meine Fähigkeiten dazu passen. Das ist ein ganz bewusstes in sich reinhören und prägt auch das eigene Selbstbewusstsein sehr stark, dort überhaupt aufs Rad zu steigen und dann loszufahren.
Und wie weit gehst du mit deinem Risiko? Gibst du dann auch zu, wenn irgendwas zu schwierig ist?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Absteigen von Stellen ist für mich eigentlich, es braucht oftmals mehr Überwindung, als es zu fahren, aber das ist extrem wichtig. Dass man einfach in sich selber reinhört, will ich das jetzt gerade, ist das jetzt gerade schlau, was ich mache, oder lasse ich es sein und trage es runter. Wir haben dann auch bei unseren Touren, natürlich tragen wir nicht ohne Grund unser Rad auf den Berg, wir wollen den Berg hinunterfahren, versuchen dann auch immer mindestens 80% Abwärtsfahrbarkeit zu haben, dass es Sinn macht. Aber dass man mal absteigt, ist durchaus legitim und vertritt auch jeder.
Ja, beim Hochtragen, da gibt es ja auch eine spezielle Technik. Dann, wenn du hast ja, der Wanderer hat ja einen Rucksack, der ergonomisch ist. Das Fahrrad ist ja das Gegenteil davon.
So unergonomisch ist es gar nicht. Also ich lege das Fahrrad mit dem Unterrohr auf den Rücken. Also das ist dann, liegt dann verkehrt rum auf und dann liegt das sehr gut eigentlich in der Balance. Dann kann ich das ein bisschen spielen. Mal habe ich das dann auf den Schultern, mal lasse ich das auf den Rucksack rutschen. Und so sind wir eigentlich Wanderer mit Übergepäck. Also gerade wenn es auf dem Rucksack liegt, dann verteilt sich die Last auch komplett wie auf den ganzen Rucksack. Das Maximale, was wir so hochgelaufen sind, waren mal 4000 Höhenmeter an einem Tag. Aber das wiederhole ich nicht nochmal, weil das wäre auch ohne Fahrrad anstrengend gewesen.
Und die Pedale und so, die drücken dann nirgends, oder?
Nee, die hat man dann eigentlich aus dem Weg. Also das Hochtragen... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das erste Mal sieht, dass man sich denkt, oh Gott, das ist bestimmt anstrengend und er hat einen krummen Rücken und alles, aber das ist nicht so tragisch, das ist gar nicht tragisch.
Und auch von der Wucht her, ne, die Fläche vom Fahrrad hat ja dann nochmal eine andere, ja, Gewichtsverteilung.
Man muss ein bisschen aufpassen manchmal, wenn man an so steilen Felswänden entlang geht, dass man nicht anstößt mit dem Rad, weil dann kann einen das eventuell so ein bisschen aus der Wand rausdrehen. Aber grundsätzlich macht es eher auch spannender. Wir hatten auch sogar Touren, wo ich gar nicht weiß, wie wir da ohne Fahrrad hochgekommen wären. Da war Schnee und Eis überall auf der Strecke und dann haben wir das Fahrrad so vor uns wie ein Eispickel in Schnee gehauen und uns dann am Fahrrad hochgezogen. Also hatten wir da quasi das passende Werkzeug dabei, um überhaupt erst hochzukommen auf den Berg.
Also Schnee und Eis sind auf jeden Fall auch keine Hinderungsgründe.
Na, die machen es eher spannender.
Und das Wetter ist ja im Hochgebirge auch oft ein wichtiger Faktor, gerade wenn irgendwie das Wetter umschlägt, ne, ein Gewitter im Anzug ist. Wie wichtig ist das oder wie sehr ziehst du das in deine Vorausberechnung auch mit ein?
Das ist ganz wichtig natürlich und da haben wir auch dieselben Erfahrenswerte und dieselben Themen wie andere Bergsportler auch. Wir haben es fast noch ein bisschen leichter, gerade jetzt, wenn du das Gewitter ansprichst. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Kletterer in der Wand ist und da kommt ein Gewitter, da bewegt man sich unglaublich langsam in der Wand. Das heißt, da musst du dann teilweise einkalkulieren, dass du jetzt noch 2 Stunden brauchst, um überhaupt an den Wandfuß zu kommen, von dem aus du absteigst. Wenn wir ein Gewitter kommen sehen und entscheiden würden, zum Beispiel umzudrehen, sind wir sehr schnell wieder im Tal mit den Mountainbikes. Also wir sind in Relation zu den meisten anderen Bergsportlern da oben oder zu allen eigentlich sehr schnell auf dem Rückweg.
Aber auch der Untergrund verändert sich dann ja, je nachdem, ob es ein Stein nass ist oder nicht.
Klar, während dem Gewitter biken, so weit kommt es dann auch selten. Also da sind wir eigentlich schon in der Hütte und trinken einen Kaffee.
Und auch so einfach dann im Nebel zu sein, wenn dann nichts mehr zu sehen ist.
Wie gesagt, das sind aber Sachen, die du auch tourplanungsmäßig vorhersehen kannst. Wir machen, die meisten Touren, die wir machen, sind eintägig, zweitägig oder dreitägig. Also wir sind jetzt auch selten eine ganze Woche unterwegs. Und in diesen Zeiträumen lässt sich das ganz gut vorhersehen schon, was dort an alpinen Gefahren und an Wettergefahren auf einen zukommen könnte.
Ist aber ein reiner Sommersport?
Ja, eigentlich schon. Weil jetzt im Winter gibt es bessere Sportgeräte, um auf den Bergen unterwegs zu sein.
Harald Philipp, er ist Bike-Bergsteiger mit dem Mountainbike im Hochgebirge unterwegs und unser Gast heute im Lokalmagazin. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über Tourenplanung und Konflikte mit Wanderern vielleicht auch. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Harald Philipp, Bike-Bergsteiger. Er trägt sein Mountainbike auf die Gipfel der Alpen oder wo überall machst du das?
Sind schon speziell gutes Gebiet dafür, weil wir den Alpen anders als anderswo auf der Welt eine extrem gute Wegekultur haben. Also das ist ein Gebirge, was extrem gut erschlossen ist und klappt daher hier besonders gut. Wobei jetzt, nachdem wir das 10 Jahre eigentlich vor allem ausschließlich in Alpen betrieben haben, gerade schon für mich ein spannender Aspekt ist, diese Methoden, die wir dort erarbeitet haben, in andere Gebiete mitzunehmen. Wir hatten jetzt ein Experiment in Island im Sommer, wo wir geschaut haben, okay, wie können wir mit der Methode dort arbeiten. Das war anfangs ein bisschen frustrierend, weil in Island, das ist eine Insel mit 300.000 Einwohnern, da baut keiner einen Weg auf den Berg. Also da hat das nur begrenzt funktioniert. Aber ich habe jetzt das nächste Projekt dann in Südamerika und ich glaube, da könnte durchaus was dabei sein.
Die alten Inka-Pfade dann nochmal zu fahren durch die Anden
zum Beispiel. Zum Beispiel. Na, es gibt durchaus andere Regionen auch. Ich schätze mal, dass der Himalaya da schon auch der Endgegner ist. Also das Gebirge, wo wir am höchsten hinauskommen und die fantastischsten Wege wahrscheinlich finden. Ja. Aber das spare ich mir noch ein bisschen auf.
Ja, jetzt in Alpen, da sind ja auch total viele Wanderer einfach unterwegs. Es ist gut erschlossen, es gibt viele Wege und das nutzen die Leute ja auch rege. Wie geht ihr da Konflikten mit denen aus dem Weg oder fahrt ihr die einfach dann über den Haufen?
Also grundsätzlich, ich bin gerade auch sehr viel in Dolomiten unterwegs, wo extrem viele Wanderer am Weg sind. Und da gibt es aber ein gewisses Grundverhalten, was so die meisten Leute am Berg haben, zeitlich gesehen. Also die meisten starten ihre Touren irgendwann gegen 9 bis 10 Uhr rum, laufen zu irgendeiner Hütte, machen dort Mittag und sind dann am frühen Nachmittag wieder unterwegs, bis sie dann quasi wieder zurück im Auto sind oder nach Hause fahren. Und in diesen Zeiträumen, gerade so kurz Vormittag und kurz Nachmittag, die versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Also wir starten dann ganz früh zum Beispiel, so um 13 haben wir die meisten Touren gegen 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts gestartet, fahren dann so in den Sonnenaufgang hinein, machen sehr früh Mittagspause, oftmals dann auch in der Mittagspause gehen wir ins Matratzenlager, schlafen eine Runde und fahren dann am Nachmittag, Abend eine zweite Runde, haben dann einen Sonnenuntergang am Gipfel und fahren dann mit Lampen meistens ab zum Schluss.
Also ihr wählt bewusst auch die Dunkelheit am Berg dann, ja?
Das, nicht nur die Dunkelheit selber, sondern auch schon diese Übergangszeiten sind eigentlich ganz faszinierend. Da erlebt man Bergsituationen, die den meisten Besuchern eigentlich so verwehrt bleiben. Gerade so in Dolomiten, dieses Abendrot, das ist relativ bekannt. Man kennt das von den ganzen Postkarten, wenn die Gipfel rot leuchten. Und da zu diesem Zeitpunkt oben zu sein, ist schon ganz fantastisch. Also da in völliger Einsamkeit, obwohl es ein überlaufenes Gebiet ist. Und dann schalten wir Lampen ein. Ich habe da zum Glück einen guten Lampensponsor. Da geht es dann talwärts und man hat einfach einen kompletten Blick nur auf das, was wesentlich ist. Also diese Lampen, die wir da fahren, die erleuchten genau den Trail, alles das, was man sehen muss und sonst aber nichts. Und dann hat man so ein komplett anderes Fahrverhalten, nochmal einen Tunnelblick hinab ins Tal.
Vorausschauendes Fahren ist da nicht mehr drin.
Ja, natürlich. Ohne vorausschauendes Fahren geht's nicht, aber es ist eher alles ausgeblendet, was dafür nicht notwendig ist. Also man sieht dann nur das, was quasi der Fokus ist.
Aber nicht was hinter den Abgrund dann nicht mehr, oder?
Den Abgrund kann man zum Beispiel auch ausblenden.
Und wenn dann mal doch mal ein Wanderer am Weg ist, wie geht ihr dann miteinander um?
Also grundsätzlich ist im Hochgebirge das Problem mit den Wanderern, also es gibt da eigentlich keine Probleme. Weil je weiter weg man geht von Liften, von den Orten, wo Leute mit ihren Hunden Gassi gehen, desto mehr sind dort auch nur noch Sportler unterwegs und die haben dieselben Motive wie wir, dort auf dem Berg zu sein. Also da kann man sich dann über das Panorama unterhalten, da gibt es eigentlich keinerlei Konflikte. Ich stelle das eher fest, dass man so, je weiter unten man am Berg ist, je weiter man in Waldgebieten unterwegs ist, dass dort dann schon vereinzelt Konflikte auftreten. Aber vieles davon ist auch, glaube ich, eher konstruiert. Also oftmals gibt es Probleme mit Wanderern, die an einem Verbotsschild vorbeigekommen sind und darauf durch das Verbotsschild darauf hingewiesen wurden, dass man da nicht Radfahren soll. Wenn das Schild gar nicht da gewesen wäre, gäbe es auch gar kein Problem.
Also du siehst eigentlich kein Problem auch. Oder das wird aufgebauscht oder wie auch immer.
Ich denke, also natürlich gibt es gerade hier in Baden-Württemberg, ihr habt gerade diese unsägliche 2-Meter-Regel, die quasi Mountainbiken auf allen Wegen, wo es Spaß macht, untersagt. Und klar gibt es dort hier und da Konflikte. Es gibt schwarze Schafe auf beiden Seiten. Es gibt Wanderer, die Mountainbiker hassen. Es gibt Mountainbiker, die Wanderer hassen. Aber wenn man grundsätzlich respektvoll miteinander umgeht, ist es, glaube ich, in keinster Weise ein Problem, sich einen Wald oder einen Berg zu teilen. Und es funktioniert auch überall dort, wo das praktiziert wird. Das ist, glaube ich, dann eher ein Politikum im Moment in Baden-Württemberg. Und ich glaube, das wäre ganz gut, auch gerade wenn ich jetzt hier die Hörer am Radio darauf hinweisen kann, dass die DIMP, die Deutsche Initiative Mountainbike, hat da eine Unterschriftenliste und setzt sich dafür ein, dass diese wirklich blödsinnige Regelung abgeschafft wird, die auch nur noch in Baden-Württemberg existiert. Also kein anderes Bundesland in Deutschland hat so eine Regelung mehr.
Also und die Alternative ist, oder wie wird es anders gehandhabt, man darf überall Fahrrad fahren?
Ich glaube, wenn man eher versucht, explizite Verbote dort auszusprechen, wo es ganz explizite Probleme gibt, wo viel zu viele Leute unterwegs sind oder wo reine Wanderer unterwegs sein sollen, dass das viel sinnvoller ist, einzelne Sachen zu verbieten und grundsätzliches erlauben, anstatt dass man rigoros alles verbietet, weil es ist ja auch so jetzt gerade Praxis, dadurch, dass alles verboten ist, fahren die Mountainbiker ja trotzdem. Also sprich, die fahren dort, wo es kritisch ist und dort, wo es unkritisch ist, und es ist aber alles per se verboten.
Und 2 Meter ist ja... Wie messe ich das? Ist das meine Armspanne?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ist es die breiteste Stelle des Weges oder ist es die schmalste Stelle? Und sowieso 2 Meter. Was genau soll an 2 Metern besser sein als an 1 Meter? Also auch wenn man einen 2 Meter breiten Weg hat, kann man nicht angenehm an einem Wanderer vorbeifahren. Also da ist sowieso angesagt, man steigt ab, grüßt sich freundlich und fährt dann weiter. Und das ist völlig unabhängig davon, wie breit der Weg ist.
Wie ist die rechtliche Situation im Hochgebirge? Beantragst du dann immer deine Fahrten?
Nein, die beantrage ich nicht. Ich kenne mich da schon ein bisschen aus. In Tirol zum Beispiel haben wir eine ganz obskure Situation. Da ist es ähnlich wie in Baden-Württemberg. Da ist per se alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Zumindest im Wald, in Waldgebieten. Das Forstgesetz greift dort. Im Hochgebirge allerdings, also oberhalb der Forstgebiete, gibt es dafür keine Regelung. Also es gibt kein explizites Verbot, keine explizite Erlaubnis. Es ist einfach nicht geregelt. Aber sprich, wenn ich im Hochgebirge auf einem schmalen Weg unterwegs bin, kann mir eigentlich niemand was anhaben. Ich muss dann nur theoretisch absteigen, sobald ich in den Wald komme.
Und dann... Machst du das dann auch?
Nein. Oder?
Und wie wird sowas dann quasi durchgesetzt?
Meistens gar nicht. Meistens gar nicht. Ich denke einfach, dass das Mountainbiken noch ein so junger Sport ist, dass die Entwicklung da noch nicht hingegangen ist, dass das gescheit akzeptiert wird. Das ist ähnlich wie mit dem Snowboarden in den Anfangszeiten. Da durften die Snowboarder auch nicht dieselben Lifte benutzen wie Skifahrer. Und ich meine, wenn man sich das heutzutage überlegt, dann ist das eigentlich ziemlich lächerlich.
Und wie viele von deiner Sorte gibt's? Ist das inzwischen auch dann schon eine Modewelle? Du machst es jetzt schon 10 Jahre, aber ich habe noch nie vom Bike-Bergsteigen gehört gehabt.
Ich glaube nicht, dass es ein Massensport wird, weil sein Rad auf dem Rücken mehrere Stunden den Berg hinaufzutragen, ist schon speziell. Aber bei weitem nicht mehr der Einzige, und damals, als ich das angefangen habe, vor 10 Jahren, da war es, glaube ich, tatsächlich noch überschaubar. Da behaupte ich, damals waren das vielleicht 50 Leute quer über die Alpen, inzwischen dürften wir 500, 600 etwa haben. Aber keine Sorge, das verteilt sich schon ziemlich weit, weil unser Anspruch ist schon eher immer neue Touren zu finden, neue Berge zu befahren, und wir treten selten in Massen auf.
Wonach suchst du bei deinen Touren? Was sind die Kriterien? Wie kriegst du das raus, wenn du auf eine Karte schaust? Weißt du dann schon, wie es da aussehen wird? Natürlich auch nicht, oder?
Doch schon. Also so mit dem, ich bin ein Hobby-Geograf. Also wenn ich so eine Karte aufschlage vor mir, am Anfang sehe ich dasselbe wie alle anderen Leute, irgendwelche Linien und so weiter. Aber mit der Zeit kommen mir diese Berge dann wirklich entgegen und ich sehe so eine Karte wie ein Buch, das man eigentlich dreidimensional und in alle Richtungen lesen kann. Und da sind unglaublich viele Informationen drauf. Man entwickelt dann auch mit der Zeit ein Gefühl, welche Karte von welcher Region welches Bild gibt. Also das ist ja immer eine Interpretation. In Island zum Beispiel, wenn dort ein Weg eingezeichnet ist auf dem Gipfel, das muss man auch erstmal verstehen, ist damit die grundsätzliche Möglichkeit gemeint, auf den Berg zu kommen. Das heißt gar nicht, dass dort ein Weg existiert. Und das war dann für uns als Fahrradfahrer nicht nutzbar, die Information. Aber in den Alpen, denke ich mal, die meisten Karten geben dann ein sehr, sehr gutes, sehr authentisches Bild und man kann dann auch einschätzen, ist das jetzt ein steiler Weg, ist das ein flüssiger, leichter Weg und sich so seine Tour zurechtbauen.
Aber den genauen Untergrund, den gibt es ja auch Rückschlüsse, wenn da eine Linie ist, ob der jetzt...
Es gäbe theoretisch geologische Karten, weil der Untergrund tatsächlich sehr, sehr entscheidend ist. Also es gibt Gesteinsarten, die ganz schön eklig sind zum Fahren, so Verkarstung zum Beispiel, wenn das Wasser im Stein versickert, dann gibt es ganz fiese Kanten und Ecken, die einen echt hinterfotzig mal abwerfen können auf dem Rad. Also ich mag es persönlich dann lieber, wenn es ein bisschen schottriger, rutschiger ist, so wie in Dolomiten. Das erfährt man aufgrund von Erfahrung. Eigentlich, wenn man in einer Region war, wir gehen ja nicht in eine Alpenregion hinein und fahren dort eine einzige Tour, sondern oftmals fahren wir eine Tour, sehen dann was am Gegenhang, recherchieren diese Route dann auf der Karte und fahren die dann und so erarbeitet man sich dann das Gebiet Stück für Stück.
Was sind da noch für Untergründe?
wir haben grundsätzlich alle Arten von Gestein in den Bergen. Also je weiter hoch du gehst, desto weniger sind Wurzeln und Erduntergründe ein Thema, desto mehr wird die Geologie ein Thema. Ich mag persönlich, wie gesagt, den rutschigen Schotter von Dolomiten. Das ist so ein bisschen wie Skifahren, da drin durchzusurfen. Auch sehr witzig ist so schiefrige Sachen. Das haben wir im Wallis sehr oft, rund um Zermatt. Ganz, ganz, ganz ein witziger Untergrund. Der hat genau so einen schönen Schmier, dass man in jeder Kurve leicht rutschen kann.
Ein bisschen ölig fast schon, oder?
Ja, ist Wahnsinn. Also das macht richtig Spaß. Und zum Beispiel Granit hat unglaublich viel Grip. Also so auf dem Granit, das ist oftmals sehr blockiges Gelände. Das sind dann so Touren, wo man das Gefühl hat, man macht 300 Liegestützen in der Abfahrt. Aber dafür hat das Gestein sehr guten Grip und man kann sehr steile Sachen auch fahren.
Wie sieht es denn von der Technik, von dem Equipment dann aus? Fährst du da ein handelsübliches Mountainbike? Sicher nicht.
Doch, schon sehr handelsüblich. Also ich habe da jetzt keinerlei Spezialteile dran. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass das Rad sehr verlässlich ist. Also ich fahre da jetzt kein Ultra-Leichtbau-Zeugs dran. Ist auch nicht notwendig, weil wir fahren, wie gesagt, nicht gegen die Uhr. Auch fahre ich kein massives Downhill-Equipment. Also es ist irgendwo ein genauer Kompromiss dazwischen. Das, was ich jetzt habe, das ist ein All-Mountain-Bike, nennt sich das. Das ist so genau die Kategorie in der Mitte mit ein bisschen einer längeren Federgabel. Also das ist das Einzige, was ich drin habe. Eher vorne etwas länger, hinten dafür weniger Federweg. Das Hinterrad ist eh meistens in der Luft.
Immer in der Luft? Beim
meistens.
Oh la la. Und auch die Reifen und so weiter nicht irgendwie spezial verstärkt?
Na, da gibt es Mountainbike-Produkte sind inzwischen, der Markt ist so, hat so viel Druck drin, ständig neue Entwicklungen zu bringen und wenn ich jetzt auch gerade sehe, was sich da in den letzten, seit 18 Jahren fahre ich jetzt Mountainbike, was sich da entwickelt hat, da gibt es auf dem Markt handelsüblich genügend fantastische Produkte eigentlich. Ich baue mein Rad halt selber auf, also das sind einfach Zusammenstückelungen aus Teilen, denen ich selber Vertrauen entgegenbringen kann, aber alles so auch käuflich erwerblich.
Wäre das auch ohne Federgabel machbar?
Jein, es wäre anstrengend, glaube ich. Es wäre brutal anstrengend. Also wir sind früher viel auch mit Hardtails gefahren, also vorne Federung, aber hinten nicht. Und da merkt man dann am Ende von Natur, dass man einfach viel erschöpfter ist, weil diese ganzen kleinen Vibrationen und Schläge reinkommen. Ich glaube, ein paar richtig schwierige Stellen, so diese ganz, ganz ekligen technischen, die wären sogar komplett ohne Federung besser zu fahren. Aber ich wollte das ungefederte Rad nicht bis zu dieser Stelle hinbewegen.
Und bei den Pedalen? Bist du da dann mit deinen Wanderschuhen drauf? Fährst du das oder kommt da auf dem Gipfel dann nochmal ein Umzug?
nein, es sind ein paar Schuhe, das wir dabei haben. Und wir fahren auch immer Flat Pedals, also so Bärentatzenpedale. oftmals sind ja hier in Mittelgebirgen Mountainbiker mit Klickpedalen unterwegs. Ist sicherlich eine schöne Sache, was so effizientes Treten angeht, aber bei uns da oben würde das nicht funktionieren. Man muss sich einfach mal vorstellen, man steht da am Abgrund an einer schwierigen Stelle und kommt nicht aus dem Pedal. Also das Bild brauche ich gar nicht zu Ende denken. Sprich, wir haben immer Pedale, wo man mit normalen Schuhen draufstehen kann und ich verwende jetzt immer so eine Mischung aus einem Mountainbike-Schuh und einem Bergschuh. Also ein paar Schuhe, was eine weiche Gummimischung hat, aber auch Profil zum Berg hochgehen.
Und über den Knöchel?
Ja, über den Knöchel meistens.
Muss schon halten, auch beim, also gerade beim Aufstieg
brauchst du das eher, oder? Also grundsätzlich so ein Skate-Schuh ist meistens zu weich und zu instabil. Man muss auch ab und zu, wenn man in so einer Stelle dann doch entscheidet, sie nicht zu fahren und abzusteigen, muss man teilweise relativ komplexe Tritte auch mal finden können und dort möchte ich dann nicht umknöcheln.
Wie viel Gewicht hat das ganze Zeug dann, Fahrrad?
Also mein Fahrrad hat mit allem drum und dran und Pedalen 12,8 Kilo etwa. Also das ist mittelmäßig schwer. Und im Gepäck haben wir dann meistens normale Daypacks. Gott, frag mich, was so ein Ding wiegt. 4, 5 Kilo. Es gibt also dann auch Touren, wo wir Übernachtungsgepäck dabei haben, aber die sind dann eher selten. Und da versuchen wir auch meistens irgendwo ein Depot zu machen, dass wir dann quasi all das, was schwer ist und was sperrig ist, irgendwo deponieren und nachher wieder einsammeln.
Und im Daypack ist Feschbar, Getränke?
Feschbar, Getränke, Kaffeemaschine.
Echt?
Ja, Kaffeemaschine haben wir oft dabei. Also wir machen sehr viel Pausen. Das Pausieren ist eigentlich bewegen wir uns nur mit dem Fahrrad von Pause zu Pause.
Und dann auf dem Gipfel ein Espresso.
Genau.
Harald Philipp heute bei uns im Lokalmagazin und wir reden nach der nächsten Musik dann noch über sein wahrscheinlich Haupterwerb, ne, dass er das Ganze, was er da macht, auch noch filmt. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Harald Philipp, der Mountainbike-Bergsteiger, der von seinem Sport leben kann. Du bist inzwischen Profi oder wie nennt man das?
Ja, ich habe das Glück, dass ich mich damit finanzieren kann. Ich würde nicht sagen, dass ich Profisportler bin. Wie gesagt, ich bezeichne mich gar nicht so sehr als Sportler. Es ist eher einfach, dass ich Möglichkeit gefunden habe, das, was meine Leidenschaft ist, mit genügend Leuten zu teilen und Unterstützer zu finden dafür.
Hast du danach gesucht? Bist du da quasi auch auf wen auch immer zugegangen und hast gefragt, bitte gebt mir, oder?
Ja, das war schon ein Jugendtraum. Also ich lebe gerade, glaube ich, den Traum, den ich als 15-Jähriger mal gesponnen habe. Und das war am Anfang klar, mal zu zeigen, was man alles macht und damit dann irgendwo seine Unterstützer finden. Bitte gebt mir, so habe ich es nicht formuliert, aber in die Richtung ging's.
Und was hast du denen quasi dann angeboten?
Ich denke mal, momentan ist es sehr viel die Publicity, die ich halt habe durch die Vorträge, auch durch die Internetvideos und die Printveröffentlichungen in den Magazinen, wo halt die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, durch meine Aktionen mit dargestellt werden.
Das heißt, was machst du da alles?
Ich schreibe selber auch einige Geschichten und arbeite mit mehreren Filmern und Fotografen zusammen. Internetclips haben wir einige Sachen. Wir sind auch zum Beispiel bei der Ben Filmtour, die jetzt demnächst anläuft, mit dabei mit einem Film und derartige Projekte.
Und ansonsten hältst du dann immer die Logos in die Kamera, oder?
Ich versuche es nicht allzu aufdringlich zu machen. Ich glaube auch, dass dieses Aufdringliche nicht unbedingt mehr funktioniert, sondern ich arbeite mit Firmen zusammen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, mit Produkten, die ich auch gerne unterstützen möchte. Und ich werde damit jetzt auch nicht brutalst reich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich mir da ein Haus in Monaco leisten könnte oder sowas mit dem Kram, den ich da mache, sondern das ist alles klein und überschaubar, aber ich habe einfach Leute, die das, was ich mache, cool finde und das unterstützen.
Kriegst du dann ein Monatsgehalt oder ist es dann immer leistungsbezogen?
Ich habe Jahresfixums, wo halt einfach vereinbar, okay, das und das habe ich dieses Jahr vor und dann wird das irgendwo finanziell halt abgegolten und dann am Ende des Jahres schaut man, was hat man gemacht, was ist nächstes Jahr geplant.
Diese Vortragsreihe, du warst gestern in Reutlingen auch in der Stadthalle, ne?
Genau, vorgestern war ich in Fellbach und gestern war ich in Reutlingen.
Wie läuft es so ab? Was machst du da dann immer?
Da zeige ich einige Videos, die halt auch die Leute schon aus dem Internet kennen. Habe aber auch sehr viel Filme und Fotomaterial selber geschnitten und zusammengestellt von den letzten 10 Jahren eigentlich. Also in dieser aktuellen Vortragsreihe stelle ich eigentlich meinen kompletten Sport vor, das Bikebergsteigen, was all diese Facetten des Sports sind, wo das stattfindet, wer das betreibt und was so die reizvollen Sachen daran sind.
Wer kommt da?
Ganz unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem auch, wer das veranstaltet. Also in dem Fall war das jetzt Expedition Erde, ist mein Veranstalter hier im Stuttgarter Raum. Und der ist sehr etabliert. Also die haben auch andere Abenteurer-Vorträge, auch viele Reisegeschichten. Und über die kommt dann sehr familienartiges Publikum, also oftmals Eltern mit Kindern auch. Die Leute, die jetzt aufgrund von dem, was ich mache, da hinkommen, kenne ich auch schon viele. Das sind halt so fanatische Mountainbiker. Viele, die, die in eine ähnliche Richtung, in eine ähnliche Philosophie denken und gehen und Mountainbiken halt nicht nur als Leistungssport sehen zum Beispiel.
Und du zeigst Filmchen und erzählst dazu? Oder wie ist so die Dynamik und die Dramaturgie eines Vortragsabends?
Ja, kurz zusammengefasst, ich zeige Filmchen und erzähle dazu, aber ich versuche schon, das nicht so zu machen, wie Opa zeigt seine Dias abends, weil das ist so das klassische Vortragsschema und ich denke, dass man heutzutage mit den ganzen multimedialen Möglichkeiten da schon von der Präsentation her viel mehr gestalten kann. Habe mir auch sehr stark überlegt, wie ich da eine Dramaturgie reinbringe. Also ich habe da jetzt eine gewisse filmische Dramaturgie drin, dass das irgendwo einen schlüssigen Anfang hat und ein schlüssiges Ende und zwischendrin seine 2, 3 Höhepunkte und auch seine witzigen Stellen mit dabei hat.
Denkst du da dann auch schon dran, wenn du eine Tour planst, auf die Verwertbarkeit via Film und Vortrag?
Jein. Es gibt ganz unterschiedliche Welten. Es gibt das Tourplanen und das ganze Erleben von dem, wie ich es euch gerade auch beschrieben habe, was einfach mein Sport, meine Leidenschaft ist. Die Sachen, die wir für Film und Foto machen, sind komplett eigene Projekte. Also da ist dann zum Beispiel eine Tour, die man vorher mal gefahren ist, die wir uns dann jetzt überlegen, hey, die war so cool und die hat so viele schöne Seiten gehabt, die können wir lustig erzählen. Und dann schreiben wir ein Konzept darüber, wie man die erzählen könnte, suchen mit diesem Konzept Sponsoring-Gelder, finanzieren damit dann einen Film und vertreiben den dann nachher in den Medien. Also sprich, die Filmproduktion, die findet nicht einfach so nebenbei statt, sondern das ist ein ganz eigenes Projekt.
Extra geplant. Und da sind dann andere Leute dabei oder machst du das auch noch, hast du da auch noch die Hand drauf oder die Hoheit?
Die Hoheit. Ich versuche mich da schon sehr stark einzubringen, weil das, wie gesagt, noch meine eigene Leidenschaft ist. Also ich bin dann nicht einer, der einfach so den Harald buchen wir jetzt und dann sagen wir ihm, was er machen soll. Also ich versuche da schon meinen eigenen Stil mit reinzubringen, aber es ist immer eine kooperative Geschichte und jetzt gerade der nächste Film, der dann von Island kommt, da bin ich jetzt tatsächlich eher als Fahrer mit dabei. Also da hat die komplette Geschichte, die komplette Storyline eigentlich der Filmer dann mit reingebracht.
Und wie ist das Verhältnis dann Landschaftsaufnahmen zu eben den Biker im Action?
Das ist Aufgabe des Filmers, das in ein schönes, harmonisches Bild zu bringen. Ich finde immer, dass beides sehr, sehr wichtig ist. Also ich bin nicht der große Stuntfahrer. Die Umwelt, der Rahmen, in dem das stattfindet, was wir machen, der ist mir da sehr, sehr wichtig. Also ich denke mal, dass unsere Filme vielleicht ein bisschen mehr einen Landschaftsfokus haben als andere.
Und dann ist das alles für auch auf Vorträgen, aber auch im Internet oder als DVD-Kaufkassette, ist das auch nochmal ein Markt?
DVD gibt es, glaube ich, heutzutage kaum noch. Also viele Filme hab ich bei mir im Internet auf meiner Webseite summitride.com und da kann man sich einige der Highlight-Filme anschauen. Die Sachen von meinem Vortrag oder die meisten Sachen von meinem Vortrag sind auch wirklich für einen Vortrag exklusiv, also die sieht man nur dort. Auch da sind die Tourneedaten bei mir auf der Webseite. Ich bin jetzt zum Beispiel im baden-württembergischen Raum bin ich nochmal unterwegs im Februar, glaube ich, und dann geht es im März hoch Richtung Berlin, Hamburg, Dresden und dann nochmal Trier und Niederfischbach Richtung April hin.
Du hast auch deinen Lebensmittelpunkt inzwischen dann in die Alpen verlegt, ja, bist als Deutscher nach Österreich gegangen?
Genau, ja, da bin ich nicht der Einzige, glaube ich, in Innsbruck, also das tun schon einige. Innsbruck ist da einfach eine ganz fantastische Metropole, weil man eine relativ kleine studentische Stadt mitten in den Alpen hat, wo einfach das Spielfeld direkt vor der Haustür anfängt. Also man hat dieses städtische Leben zusammen mit dem Alpinen, das trifft dort so aufeinander wie in kaum einer anderen Stadt. Und es sind auch viele Profi-Skifahrer, Profi-Kletterer da. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre dadurch.
Und wie begegnen dir die Österreicher als Deutschen?
Der Piefgeorsch. Inzwischen, so nach, ich lebe jetzt auch schon 8 Jahre da, ich weiß es zu nehmen. Also der Österreicher oder der Tiroler an sich ist nicht unbedingt als besonders offenherzig gegenüber den Leuten bekannt, die dort nicht nur zum Touristensein hinkommen, sondern die dort leben wollen. Also da muss man sich erstmal beweisen. Da startet man erstmal als Deutscher ein bisschen im Negativbereich der Freundlichkeit und kann dann aber sich durchaus dadurch beweisen. Inzwischen habe ich ein paar Freunde, die bezeichnen mich als Tiroler.
Ja, wodurch beweist du dich dann?
Es ist einfach eine andere Art von Humor, eine andere Art von miteinander umgehen, dass man da irgendwo einen gemeinsamen Weg findet. Also es ist einfach ein anderes Land, man darf das nicht unterschätzen. Nur weil man auch Deutsch spricht, ist es kulturell sehr anders geprägt in Tirol als das, was ich jetzt zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Siegerland kenne, wo ich ursprünglich herkomme.
Was war so dein größter Kulturschock am Anfang?
Mann, das ist jetzt schon echt lang her. Mein größter Kulturschock, dass es überhaupt so offen angesprochen wird, dass man von woanders herkommt. Also in Deutschland, da traut man sich ja gar nicht irgendwo zu sagen, jemand hätte einen anderen Hintergrund oder sowas. Und in Tirol, da wird man dann angemault auf dem Wanderweg, dass man da auf dem Wanderweg fährt. Und dann versucht man mit demjenigen nett zu reden und dann kommt, ein Deutscher bist du auch noch, schleich
die. Die Sprachbarriere, wie bist du mit der dann zurechtgekommen?
Das geht. Also es gibt sogar inzwischen ein paar Leute aus der Heimat, aus dem Siegerland, die behaupten, ich würde selber fast tirolerisch sprechen.
Also ein paar Wendungen dachte ich auch, da so hinten dran kommt was rüber, aber ansonsten ist es ja schon noch eher reines Hochdeutsch. Ja?
Ja, ich glaube auch, der Versuch, einen Dialekt sich anzueignen, ist ein wenig lächerlich.
Und ansonsten kommst du jetzt dort, ist das dein Lebensmittelpunkt und bist zufrieden und
da zieht es mich nicht mehr weg. Ne?
Wie geht's weiter bei dir? Was sind deine nächsten Pläne?
Also wie gesagt, grundsätzlich schaue ich ein bisschen mehr in Richtung Fernreisen, also unseren Bike-Stil, den wir jetzt in Alpen entwickelt haben, mit in andere Gebirge zu nehmen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Und da auch zu gucken, es gibt ein paar Regionen, wo es noch sehr viel höhere Berge gibt, die zu befahren sind. Es gibt unglaublich viele Wege noch, die an Fahrradreifen noch nicht gesehen haben.
Da ist aber natürlich der Aufwand der Planung auch und die Kosten steigen dementsprechend. Ist das alles kein Problem, abgedeckt?
Es ist, macht es spannender, macht so ein Projekt insgesamt natürlich auch unternehmerisch gesehen nochmal kompletter, weil da fährt man halt auch nicht einfach so mal irgendwo hin nach Argentinien, sondern da überlegt man sich schon vorher ganz genau, was haben wir da vor, wie kann man das irgendwo auch nachher filmisch umsetzen. Ich versuche allerdings immer auch Privatzeit dort zu verbringen. Also es gibt ein paar andere Kollegen, die dann tatsächlich so ganz schnell 5-mal im Jahr in ein anderes Land fliegen und dort eigentlich nur die Kulisse für das ständig selbe Mountainbiken ändern. Ich will aber schon in der Region, die ich bereise, selber wahrnehmen, selber dort sein, Kontakte schließen mit den Leuten.
Gibt es da schon ein konkretes Ziel oder ist das alles noch nicht wirklich spruchreif?
Es gibt ein konkretes Ziel, aber das veröffentliche ich dann, wenn es soweit ist.
Hier keine Vorab-News. Südamerika.
Wir werden sehen.
Argentinien. Lernst du schon Spanisch?
Un poco. Na, als nächstes kommt erstmal unser Island-Filmprojekt. Das haben wir auch noch nicht veröffentlicht. Das wird im März etwa soweit sein. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte, wo wir nochmal, haben wir was Historisches recherchiert, was man so auch noch nicht gesehen hat. Und auch in Island selber, ein ganz fantastisches Land von der Natur her, wo wir ein paar wirklich faszinierende Bilder eingefangen haben.
Was Historisches?
Was Fahrradhistorisches.
Was meinst du damit? Was
bedeutet? Du kannst doch nicht jetzt von mir verlangen, hier all das zu veröffentlichen vorab, worauf die Leute schön gespannt warten sollen.
Das macht doch nur noch mehr Lust, wenn man die Sache hört und dann irgendwann mal sehen kann.
Ich lasse es offen.
Okay, so sei es. Willst du sonst noch irgendwas loswerden?
Darf ich meiner Mama danken im Radio?
Aber klaro.
Na, Mami, guck mal, ich bin online. Na, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte bei euch. Es war sehr angenehm, das erste Mal für mich jetzt Radio und ganz spannend eigentlich so das mal zu erleben hier bei euch, die Abläufe.
Das Visuelle dann auch in Worte dann um zu fassen. Ja, ich finde, es ist dir gelungen. Also mir als blutigen Anfänger und so ist da jetzt schon ein gewisses Bild in meinem Kopf entstanden. Durchaus. Thomas, schreib da noch was. 56 zu 13. Was meinst du damit?
Ja, wenn wir in 40 Sekunden den Song anschalten, passt das haargenau, ohne dass wir ihn abwürgen müssen.
Ah, okay, alles klar. Dann, ja, so sei es. Wir können ihn aber auch abwürgen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Harald Philipp. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank bei euch.
Toi, toi, toi. Wie sagt man da?
Bergheil.
Bergheil, doch, ja. Ja. Auch beim Fahrradfahren dann da oben.
Genau,
danke. Nicht nur beim Wandern. Ja, viel Glück auf deinen weiteren Touren. Und so weiter. Schöne Bilder, schöne Erlebnisse in den Bergen. Toi, toi, toi. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Die Wiederholungs-Zweitausstrahlung läuft am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Und wir sind nächsten Freitag wieder für euch da. Und dann von 10 bis 12 live mit dem Theater Sturmvogel. Und alle Wortbeiträge laufen auch bei unserem, auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Danke fürs Zuhören, macht's gut.